Und zu dieser Lebenshilfesendung darf ich euch ganz herzlich begrüßen, liebe Hörer und Hörerinnen, am Mikrofon Cornelia Rebholz. Und ich darf euch jetzt auf eine geistige Reise einladen in ein wärmeres Land, und wo für mich auch noch ganz neu und exotisch ist, nämlich nach Paraguay. Kirche in Not hat der Projekt vor Ort, und der Ivo Schürmann, der jetzt bei mir im Studio sitzt und bei Kirche in Not schafft, ist im letzten November die Projekt vor Ort besuchen. So freuen wir uns, das Land kennenzulernen und auch mehr über die Arbeit von Kirche in Not zu erfahren. Ganz herzlich willkommen bei Radio Maria, Ivo Schürmann.
Ja, guten Morgen miteinander.
Paraguay, wir reden ja heute auch über die Indianer am Rio Paraguay. Ist es eigentlich so, dass der Fluss den Namen hat gegeben vom Land? Genau, oder?
Doch, doch, das ist so der Fluss. Also der Name Paraguay kommt... hängen mit dem Fluss zusammen.
Der fließt ja auch durch das ganze Land.
Genau, durch die Hauptstadt Touren und dann auch an der Grenze. Er ist, bildet die Grenze mit Brasilien über eine lange Strecke.
Genau, und da werden wir ja auch noch mehr über Projekte erfahren. Aber als erstes, was kommt euch in Sinn, jetzt, wo ihr in Paraguay seid, welche Bilder habt ihr da noch spontan vor Augen, wenn ihr an Paraguay denkt?
Genau, wenn ich an Paraguay denke, dann kommen spontan in Sinn die wunderbare Natur, das viel Grün, die Sonne, die Wärme, üppige Vegetation und vor allem auch viel Tier, viel exotische Tier, vor allem im Chaco, in dem Urwald, halb Steppensavannengebiet, wo wir auch gewesen sind. Dort trifft man auf Schritt und Tritt Tiere an und häufig auch so Tiere, die man nicht so gerne hat, zum Beispiel Spinnen oder Schlangen, aber auch Frösche. Also immer, wenn man dort auf die Toilette gegangen ist, dann hat man müssen schauen, ob in der Toilette ein Frosch ist. Das ist häufig passiert. Oder auch Mücken hat es gehabt. Darum hat man dann in der Nacht manchmal müssen ein Moskitonetz spannen, damit man dann die Nacht einigermaßen ruhiger können verbringen, dass man nicht ganz verstochen worden ist. Und natürlich auch Kakerlaken in allen Grössen, ziemlich grosse, aber auch kleine, wo umeinander gerannt sind. Und ja, das sind Sachen, die vielleicht ein bisschen unangenehm sind, wo man nicht so gerne hat, wo man sich aber daran gewöhnt hat mit der Zeit, je länger dass man dort war. Und natürlich die Leute, die dort leben, die nehmen das so zur Kenntnis. Die finden es auch mal lustig, wenn man so ein bisschen Angst hat vor Spinnen. oder auch Frösche, so, die lachen dann rum und sagen, ja, wenn man halt ins Bett geht, dann muss man zuerst schauen, unter dem Bett und im Bett rein, ob dort keine Vogelspinnen ist, weil das könnte eine unangenehme Nacht werden. Aber abgesehen von den Tieren und von der Natur, natürlich hat mich auch beeindruckt, die Menschen, die ich dort erleben durfte, sind überwiegend sehr, sehr freundlich und nett gewesen. Und natürlich die Sonne macht sicher auch einen grossen Teil dazu, tut dazu beitragen, dass die Leute fröhliches Gemüt haben, eigentlich sehr immer ein Lachen im Gesicht haben, obwohl sie eigentlich viel von ihnen relativ mit wenig leben müssen, sehr bescheiden leben, aber gleich im Grossen und Ganzen sehr zufrieden sind.
Apropos Tier, wir haben ja ein Foto bekommen, auch noch von euch, das wir auf die Webseite gestellt haben, also als Hinweis zu dieser Sendung. Auf unserer Webseite findet ihr auch noch Bilder von der Reise von Ivo Schürmann. Und da sehe ich auch ein anderes Tier noch, eine grosse Kuh mit so einem Höcker. Vielleicht dazu noch ein paar Worte.
Genau. Kuh sehen wir überall, wenn man durchfährt. Aber die Tiere sehen ein bisschen anders aus. Sie sind weniger fett, sie sind eigentlich eher dünn. Und im Gegensatz zur Schweiz, wo eigentlich Milchproduktion im Vordergrund steht, steht in Paraguay Fleischproduktion im Zentrum. Das Fleisch ist einer der Hauptexportprodukte, wo Paraguay exportiert. Das ist wirklich eins, neben Argentinien und Brasilien, eines der Länder, wo am meisten exportiert. Und wir haben auch dort Fabriken gesehen, riesige Fabriken, die neu gebaut werden, mit hunderten von Angestellten, wo dort die Fleischproduktion stattfindet, wo dann Schlachthof und Fleischverarbeitung alles ist. Und die Tiere, die sind einfach dort in diesem Gebiet. Man fährt mit dem Auto vorbei und auf Dutzende von Kilometern kommen einfach ab und zu dann wieder. Es stehen die Kühe dort, die fressen oder schauen einem zu. Und die sind einfach dort. Und das ist aber gleichzeitig muss man auch sagen, die Landwirtschaft ist eines der Hauptbeschäftigungsfelder der Paraguayaner. Sehr viele Leute arbeiten in der Landwirtschaft. Und es gibt auch sehr viele sogenannte Campesinos, die kleine Grundstücke haben, die sie bewirtschaften. Aber das ist gleichzeitig nicht nur romantisch schön. Jeder hat so ein bisschen seinen Bauernhof und tut so ein bisschen produzieren. Häufig ist man dann auch sehr stark unter Druck, weil es gibt die Grossgrundbesitzer. Häufig sind das Brasilianer, die von Brasilien kommen, wo das Land teurer ist. Die kaufen dann von diesen Campesinos kaufen die Land, also Land, und tun das günstige Werben, was dann eigentlich für den Campesino im Moment ein guter Preis ist. Der hat dann viel Geld, und was macht er? Er muss sein Land verlassen, weil das gehört dann nicht mehr ihm. Und er hat die Möglichkeit, er kann dann in eine grosse Stadt gehen, zum Beispiel auf Asunción oder auch regionale Städte wie Concepción oder andere Coronel Oviedo, und dort so zum Teil der Regierung dann ein Häuschen bereitstellen. Dann könnt ihr dort wohnen und haben dann irgendwie so ein bisschen Geld erspart. Aber häufig fehlt ihnen sicher das Einkommen, dann müsst ihr vom Ersparten leben. Und nach einer gewissen Zeit, sobald ist denn das Geld vielleicht aufgebraucht, weil die haben häufig Familie, die müssen dann für die Kinder die Ausbildung zahlen und auch sonst das Leben natürlich bestreiten. Wenn dann keine gute Arbeit rum ist, kommt das Geld auch nicht rein, und die müssen vom Ersparten leben, und es ist dann bald aufgebraucht. Und so findet die ehemaligen Campesinos sich dann in einer Großstadt wieder, in einem urbanen Raum, und oft dann mittellos, und dann geht eigentlich das Problem dann richtig los. Und das ist, die Urbanisierung gestaltet sich in Paraguay nicht ganz unproblematisch, aber auch die Campesinos, die ihr Land nicht verkaufen, die sind stark unter Druck, weil sie natürlich durch die Grossgrundbesitzer unter starkem Preisdruck sind. Und das ist ein grosses Problem, wo auch die Regierung weiss und auch die katholische Kirche, und man versucht, ein Problem mit verschiedenen Initiativen Herr zu werden, dass man das kann für die Beteiligten, vor allem die Campesinos, kann lösen. Was aber nicht ganz einfach ist, weil die Grossgrundbesitzer natürlich auch ihre Interessen vertreten.
Also was für Möglichkeiten haben die Campesinos überhaupt noch, sich zu schulen? Oder nebst der Landwirtschaft, was gibt es sonst noch für hauptsächliche Einnahmequellen in Paraguay? Beschäftigungen von den Leuten, welche Einnahmen machen sie in Paraguay? Nebst der Landwirtschaft noch?
Genau, nebst der Landwirtschaft. Also es gibt die Möglichkeit von den Campesinos, die selbstständig sind, die ihre eigenen Flecken Land bewirtschaften. Oder dann die andere Möglichkeit ist, wenn sie nicht mehr selbstständig möchten sein, dann können sie sich auch in die Dienststelle von einem Grossgrundbesitzer. Aber das habe ich nur gehört, ich habe das nicht selber erlebt, aber es müssen sehr, sehr prekäre Arbeitsverhältnisse sein, weil die Leute wirklich ausgenutzt werden und zum Teil sehr schlecht oder nicht einmal bezahlt werden, sondern nur in Naturalien abgelten werden. Das erinnert so ein bisschen, fast. Also man hat manchmal so den Vergleich angezogen, es sei so ein bisschen wie modernes Sklaventum. Und was ich so gehört habe, kann ich mir gut vorstellen, dass es wirklich so ist. Und wenn man dann Familie hat, dann wird das sehr, sehr schwierig. Und das haben auch viele, das haben wir immer wieder auch gehört von Priestern und Ordensschwestern, die mit diesen Leuten arbeiten, die mit diesen Leuten zu tun haben, die das auch tun. Gesagt haben, wo darauf hingewiesen haben, dass es wirklich etwas Schwieriges ist, und auch verschiedene Bischöfe, die wir getroffen haben, die wissen darum, und die versuchen auch Einfluss zu nehmen in der Regierung, dass man dort bessere Arbeitsbedingungen schafft. Aber das ist im Vergleich zu Europa, wo man wirklich die Gesetze kennt und versucht auch die Gesetze möglichst, die Arbeitsrechtsgesetze auch versucht durchzusetzen, ist es halt, wie häufig in Lateinamerika ist, sind das häufig Papiertiger. Es gibt zwar schöne Gesetze und Arbeitsrechte sind vorhanden, aber wenn sich niemand darum kümmert, dann nützt das schlussendlich niemandem. Vor allem denen nicht, die eigentlich betroffen sind. Und wo er profitiert ist, sind die Besitzer, die dann die armen Leute ausnutzen. Und sonst, auf Ihre Frage zurückzukommen, von was leben die Paraguayaner? Im Vergleich zu anderen Ländern in Südamerika ist Paraguay nicht übermässig gesegnet mit Rohstoffprodukten, mit Ressourcen, wie zum Beispiel Peru oder auch Brasilien. Und das hat einerseits Vor- und Nachteile. Also ein Nachteil ist zum Beispiel, dass sie natürlich den Boom nicht haben können teilnehmen, wie jetzt die letzten Jahre Brasilien hat können teilnehmen, durch die hohen Rohstoffpreise wie Erdöl, wo einen Boom beschert hat. Hankerum ist der Vorteil auch, dass die Wirtschaft jetzt nicht so stark am Zusammenbrechen ist, wie das jetzt aktuell gerade in Brasilien der Fall ist. Von dem her ist es eigentlich weder gut noch schlecht. Und das andere ist, dass Paraguay eines der ärmeren Länder ist in Südamerika. Und das hat den Vorteil für Paraguay selber, wenn das Lohnniveau tief ist, dann besteht die Chance, dass Firmen dort hinkommen, vor allem internationale Firmen, die auch produzieren können. Und das ist jetzt eine Absicht von der Regierung, dass sie möchten internationale Firmen anlocken, wo dann dort produzieren, wo auch die Rohstoffe, die im Land vorhanden sind, dass das verarbeitet wird. Wie ich vorhin gesagt habe, zum Beispiel die Fleischfabriken, dass man die Tiere wirklich vor Ort schlachten und dann das Fleisch verarbeiten, veredeln und nachher dann in Export in die ganze Welt verschicken. Und so bleibt dann auch ein grosser Teil von der Wertschöpfung bleibt dann im Land, das heisst, im Land selber, das heisst, die Firmen zahlen die Steuern, die Firmen tun Arbeitsplätze zur Verfügung stellen, die Leute haben dann ein Einkommen und häufig sind dann das sehr begehrte Jobs, zum Beispiel in der Fleischfabrik, weil die überdurchschnittlich eigentlich viel zahlen. Und die dann nicht die Möglichkeit haben, zu einer grossen Firma zu arbeiten, die tun dann halt irgendwo auf der Strasse Fruchtsäfte verkaufen oder tun auf dem Markt ihre Produkte anbieten, wo es gibt. Und wir haben auch ein Beispiel gesehen in Puerto Limpo im Chaco, wo der Bischof uns zu Indianerstämmen geführt hat, wo er unsere Familie gezeigt hat, wo dann so aus Palmen, die haben sie so Taschen gemacht oder sonst so Körbe und so. Und sehr schön Handarbeit, viele Stunden in einer grossen Hitze, aber die Frauen machen das mit viel Hingabe und sehr handfertig. Und der Bischof hat dann gesagt, ja, er finde das super und er möchte, dass die Produkte in der grossen Städte, wie zum Beispiel in Asunción, verkauft werden. Er ist jetzt dran, das zu organisieren, dass man da irgendwie eine Stiftung macht oder eine andere rechtliche Form findet, wo dann die Produkte den Indianer abkauft und dann einen Weg findet, dass man das in die Stadt kann bringen und dort vor Ort verkaufen. Weil einerseits geht es darum, dass man den Indianern ein Auskommen ermöglichen kann, dass sie die Möglichkeit haben, nicht nur vom Staat abhängig zu sein, sondern auch selber etwas selber zu erwirtschaften, aber auch, dass sie ihr Wissen, das sie haben, ihr handwerkliches Können, dass sie das weitergeben können, dass die Kultur, die sie haben, über viele Jahrzehnte bewahrt haben, dass es auch weitergeht. Sehr schnell ist es günstiger, wenn man das Produkt aus China importieren würde. Aber ich glaube, das ist nicht der Sinn. Es geht da nicht um den Preis, sondern es geht tiefer. Es geht wirklich um die Kultur, die man bewahren möchte und um das Handwerk, das erhalten bleiben sollte und auch die Menschenwürde, die da eine ganz wichtige Rolle spielt. Und ich glaube, die katholische Kirche kann in einem kleinen Projekt zwar kann sie sehr viel bewirken und das hat mich schon sehr beeindruckt, ja.
Wir werden noch mehr über die katholische Kirche in Paraguay erfahren. Wir machen jetzt da schon eine erste Musikpause und nimmt es mir auch noch ein bisschen Wunder, über die politische Lage etwas zu erfahren. Und wir hören ein typisch paraguayisches Lied, so eine Volkspolka.
Las flores que galana mi jardín, soy la más linda paraguaya checamba. Yo te idolatro, mujercita guaraní, y en mi suspiro voy diciendo roibotá. Por eso quiero pregonar de mi cantar toda la dicha que me brinda tu querer. Hoy más que nunca sueño en ser tu compañero y vivir siempre a tu lado, paraguaya mi porá. De tu boca deliciosa llevaré la dulce miel, a clamar tus labios, secundembae. Formaremos nuestro niño y serás tú la mujer. Si mañana llegan los rayos del sol, de nuestra dicha con su lumbre reflejada, con mi guitarra cantaremos al amor y a los que sufren para mitigar su mal. Habrá tristeza alrededor de nuestro hogar, tú siempre alegre y yo dichoso te diré cuánto te quiero, paraguaya, mi adorada, mujercita idolatrada, dueña de todo mi ser. De tu boca deliciosa llevaré la dulce miel, aclamar tus labios, secundemba, formaremos nuestro niño y serás tú la mujer, compañera buena, dueña de todo mi ser. De tu boca deliciosa llevaré labios, se condena, formaremos nuestro niño y serás tú la mujer, compañera buena, dueña de todo mi ser, compañera buena, dueña de todo mi ser.
Das ist also ein typisches Volkslied von Paraguay, und da spürt man auch ein bisschen die Freude und die Herzlichkeit von diesem Volk, wo dir ja, Ivo Schürmann, auch selber miterlebt habt auf eurer Reise in Paraguay. So herzlich, wirklich. Ja, und so dürfen wir mehr erfahren, was Kirche in Not vor Ort in Paraguay macht und auch über das Land. Vielleicht noch kurz zu der politischen Situation. Bis 1989 hat ja ein Diktator, der Alfredo Strössner, das Land regiert. Er war 35 Jahre an der Macht. Spürt man heute noch etwas davon?
Nein. Offiziell ist wirklich das Land eine Demokratie. Seit den 90er Jahren ist es nach demokratischen Prinzipien wird das geführt. Aber uns ist immer wieder gesagt worden auf die Frage, ja, spürt man etwas von dem sogenannten Stronismo, wie man dem sagt, ist von dem etwas übrig geblieben? Und die meisten Leute sagen dann ja, eigentlich schon, vor allem Militär und Polizei, die haben sehr viele Praktiken noch beibehalten, wo man von dieser Diktatur her kennt. Die Leute im Hintergrund und so, die tun immer noch ein bisschen das nicht so transparent gestalten. Von dem her ist es offiziell zwar Demokratie, aber es gibt schon noch Elemente, wo sehr viel im Dunkeln ist, wo man nicht genau weiss, wo sich sehr schnell über die Zeit gerettet hat. Und ich glaube, das ist eine Diktatur, das sehen wir auch bei uns in Europa, wenn wir auf Ostdeutschland schauen, oder auch in die osteuropäischen Staaten, dann sehen wir einfach, es ist anders. Die sind zwar jetzt in der haben die Demokratie, sind in der EU und so weiter, aber es gibt gleich einen Unterschied und ich glaube, es braucht einfach Zeit und das wird in Paraguay nicht anders sein, dass man dann wirklich so in eine offene Demokratie hineinkommt, wo dann Transparenz herrscht, wie man das bei uns zum Beispiel in der Schweiz oder auch in Deutschland kennt. Auf der anderen Seite ist schon so, sind sie eigentlich sehr stolz, dass sie jetzt Demokratie haben. Seit 2013 ist Horacio Cartes ist Präsident und er ist noch bis 2018 gewählt. Und das Besondere in Paraguay ist, dass seine Amtszeit ist auf 5 Jahre beschränkt. Das heisst, man kann nicht die zweite Amtszeit sich aufstellen und wählen lassen im Vergleich zu Amerika zum Beispiel, wo Barack Obama 2 Amtszeiten gehabt hat und auch in Deutschland, wo ja Angela Merkel nach einer Legislatur immer wieder gewählt werden kann. Das geht in Paraguay nicht. Und vor 3 Wochen ist es so gewesen, dass der Senat bestimmt hat, dass man das Gesetz ändert, dass man eine zweite, sie haben das Gesetz so geändert, dass eine zweite Amtszeit möglich ist. Aber die Leute haben das nicht wollen. Es hat Strassenprotest gegeben. Sogar die Polizei hat einen Demonstranten geschossen und das hat dann dazu geführt, dass der Horacio Cartes gesagt hat, auch wenn das Gesetz jetzt besteht, werde er nicht für eine zweite Amtszeit kandidieren, weil das sei nicht in seinem Sinn und das erstrebe ich auch die Macht nicht an. Aber aus verschiedenen Quellen wird jetzt in Paraguay das sehr in Frage gestellt, weil man glaubt ihm nicht, obwohl er einen Brief an Erzbischof von Asunción geschrieben hat und ihm eigentlich eröffnet hat, dass er keine zweite Amtszeit werde anstreben, glaubt man ihm einfach nicht, weil das sind einfach sehr viele Interessen von Macht und von Geld dahinter, wo er auch vertritt, weil es wird gesagt, dass er ist ein Multimillionär, hat sehr viel Geld. Und er sei reich geworden mit Zigarettenschmuggel auf Brasilien und in anderen Ländern von Paraguay aus. Und ja, man glaubt ihm das, man nimmt ihm das nicht ab. Und von dem her habe ich in den letzten Tagen gesagt, wo die Situation ist aktuell sehr gespannt in Paraguay. Man weiss nicht genau, wie es weitergeht. Obwohl er sagt, er habe kein Interesse, er möchte nicht wieder antreten. Ist es sehr unsicher, wie das weitergeht. Und ich glaube, auch die ganze Entwicklung, die jetzt in Venezuela stattfindet, der ganze Kontinent ist ein bisschen in Bewegung geraten und die Skepsis gegenüber der Elite ist einfach latent vorhanden. Man möchte zwar glauben, dass die an der Macht sind, am Volk schauen, aber effektiv weiss man auch, dass die häufig eine geheime Agenda führen und vor allem ihre eigenen Taschen hinein schaffen. Und von dem her, das ist vielleicht das auch, das Stronismo, das immer so ein bisschen das Geheime, wo noch ist. Und das Militär weiss man nicht ganz, ja, was machen die? Sind die nicht auch mit den Drogen, wo es auch gibt in ganz Südamerika, sind die nicht auch im Drogensumpf verbunden? Wird dort nicht auch noch Geld irgendwie mit Hilfe der Regierung, Geld gemacht? Weil dort, wo wir vor allem nach Pedro Juan Caballero gefahren sind, an der brasilianischen Grenze. Dort hat das Nordenschwester, die uns gefahren hat, gesagt, ja, schau mal auf die rechte Seite. Sehr ein hügeliges, sehr ein schönes Gebiet. Und sie hat gesagt, ja, wenn ihr dort reingeht, dann kommt ihr nicht lebendig raus. Und dann haben wir gefragt, ja, aber warum? Sie hat gesagt, ja, dort wird Marihuana abgebaut. Und das weiss man, das ist allgemein bekannt, aber da dürfen wir einfach nicht rein, weil dort Drogenmafia kontrolliert das. Und dann haben wir gesagt, ja, wenn das allgemein bekannt ist, gibt es denn da keinen Staat? Also der Staat weiss doch das, und Militär und Polizei, die sollten eigentlich schauen, dass es nicht so ist. Und sie hat dann nur gesagt, ja, man weiss es und zuerst profitieren die auch, die machen zusammen mit dieser Drogenmafia Geschäft und darum machen wir da nichts, oder? Und das ist so ein bisschen das Problem, wo momentan in Paraguay ist. Und vielleicht noch ein anderer wichtiger Punkt, oder ein interessanter Punkt, 2008 ist ein ehemaliger Bischof, der Fernando Lugo, ist zum Präsident gewählt worden. Und er ist bis 2012 ist er im Amt geblieben. Und es hat dann aber auch noch mit der Meuterei gegeben, einen Aufstand, wo es Tote gab. Und man hat ihm dann die Schuld für den Aufstand und für die Toten in die Schuhe geschoben. Und er hat dann müssen zurücktreten. Und er kämpft eigentlich bis heute vor Gericht gegen den erzwungenen Rücktritt. Aber das Verfahren ist bis heute hängig und selbstverständlich wird es da, ja, ist schwierig, ob es da je einen Entscheid geben wird, einen gerichtlichen Entscheid. Und das zeigt auch, dass die katholische Kirche in Paraguay durchaus hohes Ansehen geniesst, weil der Fernando Lugo ist Bischof gewesen. Ist aber auch Vertreter gewesen von der Befreiungstheologie, die sich sehr für die Armen eingesetzt hat. Und die Leute haben ihn gewählt, weil sie wirklich gehofft haben, dass er den Armen und den Bedrängten und den Ausgestoßenen, dass er eine Verbesserung bringen wird. Aber ich glaube, wie so oft, wenn man in der Opposition ist, wenn man etwas kritisieren kann, und wenn man dann selber an der Macht ist, dann ist es dann häufig nicht so einfach, dass man dann die guten Vorsätze, die man vielleicht hat, dass man dann die kann umsetzen. Aber allein schon die Wahl zeigt doch, dass die Leute hohe Achtung von ihm hatten und auch Vertrauen in die katholische Kirche, dass sie überhaupt den ehemaligen Bischof zum Staatspräsident gewählt haben.
Ja, das erscheint mir wirklich spannend. Wenn wir jetzt da an die Schweiz denken, könnte man sich ja nicht vorstellen, dass ein Bischof hier würde sich für aufstellen lassen für einen Bundesrat. Ja, und wie ist denn da das Zusammenspiel von Religion und Staat und Wirtschaft in Paraguay?
Ja, im Vergleich, im Gegensatz zur Schweiz gibt es dort keine Kirchensteuer. Aber es ist so, dass die katholische Kirche und auch weniger andere Glaubensgemeinschaften, aber die auch eigentlich ein gutes Verhältnis zum Staat haben. Es gibt hier eine enge Verflechtung. Wir sind auch Gast gewesen beim Nunzius, das ist ein Italiener. Und er hat uns auch gesagt, dass er regelmäßig in Kontakt steht mit dem Staatspräsidenten, dass sie sich häufig austauschen. Und das zeigt auch die enge Verbindung zwischen Nunzius und dem Staat. Und man ist darauf bedacht, dass es wirklich eine gute Beziehung gibt. Und man darf nicht vergessen, dass in Paraguay sich knapp 90% der Menschen als katholisch bezeichnen. Und das ist sehr eine hohe Zahl, vor allem wenn man denkt, dass zum Beispiel in Brasilien die Freikirchen einen riesigen Boom haben. Es gibt eine Studie, die vor ein paar Wochen rausgekommen ist, die sagt, dass in Brasilien jede Stunde eine neue Kirche gegründet wird. Und das ist einerseits überraschend, aber wenn man das auch ein bisschen genauer anschaut, was unter dem Begriff Kirche eigentlich alles fungiert, dass man dann dass man steuerbefreit ist und dass man sonst noch wirtschaftliche Vorteile hat, dann wird das wieder ein bisschen relativiert, ob das wirklich so Kirche ist, so im katholischen Sinn, ob denn das wirklich um Seelenheil geht oder ob es nicht primär dann vor allem um Finanz- oder Einkommensoptimierung geht. Weil wir haben auch ein Beispiel gehört, wo uns Ordensschwestern erzählt haben, wo mit Indios arbeiten, dass es Indio-Stämme gibt, wo sich sehr zu der katholischen Kirche hingezogen fühlen, die auch froh sind, dass sie Ordensschwestern mit ihnen arbeiten, die auch froh sind, dass es Priester gibt, die bei ihnen sind, die sie unterstützen. Weil häufig haben die Indios das nicht so einfach. Aber es gibt dann auch andere Indios, die sich bewusst dann eigentlich mit Freikirchen in Verbindung setzen und sich dann anschliessen, weil die Freikirchen ihnen Geld versprechen, hohes Einkommen und andere schöne Sachen. Und es gibt wirklich einen Fall, wo wir gehört haben, wo eine Freikirche eigentlich mit der Drogenmafia zusammenarbeitet und dann den Indios Drogen verkauft hat im Namen von der Kirche. Und wir sind dann ganz ungläubig gewesen. Und also ich bin aus allen Wolken gefallen. Ich habe gesagt, ja, wie kann das sein, dass eine Kirche im Namen von Gott im Prinzip tut den Gläubigen Drogen verkaufen und dann sagt, doch, das ist im Sinn von Gott. Also das ist, glaube ich, schon, würde ich mal sagen, eine Pervertierung, oder, wo Drogenmafia und Religion da ein Zusammenspiel findet, wo sehr ungut und nicht gut ist. Und ich habe das Gefühl, die katholische Kirche tut da sehr viel gut. Sie möchten sich wirklich, wie ich vorhin schon erwähnt habe, tun sie sich einsetzen für die Campesinos. Sie suchen Lösungen, dass die Situation von diesen arme Campesinos besser wird, dass die nicht mehr so ausgenutzt werden. Und das tun auch Bischöfe öffentlich, tun das immer wieder darauf hinweisen, dass es eigentlich ein Zustand ist, der nicht haltbar ist, dass man etwas dagegen machen muss. Und das wird von den Leuten geschätzt und die Leute erwarten das auch. Darum glaube ich, auch ist weiterhin so eine hohe Treue, so eine starke Verbundenheit mit der katholischen Kirche unter den Gläubigen in Paraguay sichtbar, weil sie das Gefühl haben, die katholische Kirche ist nicht nur eine Organisation oder wo schöne Worte macht, wo versucht, den Frieden im Land zu behalten, wo versucht, zum Beten animieren. Nein, sie versuchen wirklich auch, das Leben der Leute zu verbessern und auf Missstände hinweisen und versuchen sogar, die Missstände zu bekämpfen und das in Gutes umzuwandeln.
Also wir hören, die katholische Kirche ist sehr aktiv in Paraguay und auch lebendig. 90% bekennen sich zu der katholischen Kirche. Da wollen wir auch noch ein Stück Musik jetzt hören und dann noch mehr darüber erfahren. Und zwar ist das die Hymne vom Nationalheiligtum von Paraguay von unserer lieben Frau von Gagupe.
Es tu pueblo, Virgen pura, y te da su amor y fe. Dale tú paz y ventura en tu Edén de Capupé. Es tu pueblo, Virgen pura, y te da su amor y fe. Dale tú paz y ventura.
Das war also die Hymne vom Wallfahrtsort von der Jungfrau von Gagupe, wo, kann man sagen, das paraguayanische Einsiedeln ist. Seid ihr dort selber auch gewesen und könnt ihr uns noch ein bisschen mehr erzählen?
Ja, ich muss sagen, ich bin leider nicht persönlich dort, ich bin vorbeigefahren. Zeitlich hat es nicht ganz gelangt. Es ist aber schon so, dass das Gagupe, das wird man immer und überall wird man darauf angesprochen. Für jeden Gläubigen in Paraguay ist es so ein bisschen eine Herzensangelegenheit. Man nimmt darauf Referenz und man sagt wirklich, das ist so ein bisschen das geistige und spirituelle Zentrum vom Land. Und auch 2015, wo der Papst Paraguay besucht hat, hat er dort eine Messe gefeiert und es sind über 1 Million Gläubige haben dort daran teilgenommen. Und das zeigt schon die Bedeutung. Also ich würde sagen, es ist noch bedeutender als Einsiedler für die Schweiz. Ja.
Stichwort Papst Franziskus. Ja, hat ja eine Reise gemacht vor 2 Jahren durch Ecuador, Bolivien und Paraguay. Ja, hat die Reise bei der Bevölkerung Spuren hinterlassen? Hat er da gute Gespräche gehabt mit Leuten vor Ort?
Genau. Vor 2 Jahren war der Papst dort gewesen und normalerweise, wenn der Papst noch einmal ist, dann hat das hinterlassen Spuren. Und das ist uns immer wieder bestätigt worden. Wir sind in Fuerto Olimpo gewesen. Dort ist ein kleines Seminar mit 3 Studierenden beim Bischof. Und die jungen Männer möchten dort sich zum Priester ausbilden lassen später. Und der eine, Christian, hat gesagt, er hätte sich so richtig eigentlich mit der Kirche in Berührung gekommen vor 2 Jahren, wo er mit anderen Jugendlichen von dem Chaco-Gebiet mit einer Busreise, die Busreise ist gerade knapp einen ganzen Tag, ist nicht so angenehm, ist eine weite Strecke, aber er ist mit voller Freude sind sie zum Treffen mit dem Papst gegangen und er hat dann dort auch freiwillig ist er helfen gewesen und ihn hat das so beeindruckt, dass er gesagt hat, doch, das ist etwas, wo Spuren in der Lage hat, wo ihm irgendwie im Herz verhangen geblieben ist, wo ihn nicht Ruhe lassen hat und er hat sich jetzt entschieden, das kleine Seminar zu besuchen und wenn Gott will, wird er sich auch dann für das grosse Seminar einschreiben und dann versuchen, Priester zu werden. Von dem her kann man sagen, doch, der Besuch vom Papst ist auf fruchtbaren Boden gestossen und hinterlässt Spuren. Ein anderes Beispiel, wo mir gesagt worden ist, also jetzt unabhängig vom Besuch vom Papst in Paraguay, einer gesagt, ist ein Mitarbeiter vom Bischof von San Lorenzo. Er hat gesagt, ja, der Papst Franziskus ist gut für Lateinamerika, für Südamerika, weil er einen ist, weil er ein Papst ist, der die Leute verstehen. Und er hat eigentlich nicht nur gemeint, es ist gut, dass er Spanisch redet, wie sie auch Spanisch redet, weil man keine Übersetzung braucht, weil man einfach ihm zuhören kann und dann versteht man ihn. Sondern er hat mehr gemeint, es geht ums Inhaltliche, was er inhaltlich sagt. Weil er die Realität von Südamerika kennt, die sich halt trotz allem unterscheidet von Europa, von Nordamerika und auch Asien, wo anders ist. Der Papst Franziskus, der ja viele Jahre Bischof war in Buenos Aires und dort auch um die Not und Missstände, die so typisch sind für Lateinamerika, kennt. Natürlich, Argentinien ist wieder ein bisschen anders als Paraguay, aber im Großen und Ganzen ist es natürlich schon enger zusammen und ich glaube, dass das so schon etwas ist, wo die Gläubigen natürlich besonders froh macht und sie besonders auch treu zu Chile sein lässt, weil sie einen Papst haben, der wirklich ihre, ja, für ein Schlusszeichen, Sprache redet.
Da könnten wir hier in der Schweiz fast eifersüchtig werden. Also Paraguay hat keine Probleme mit dem Nachwuchs, hat er gesagt. Könnt ihr vielleicht da ein paar Zahlen nennen, auch wie viel ungefähr neue Priesterberufungen das sie haben? Und eure Erfahrungen jetzt mit der Kirche in Paraguay, die so lebendig ist. Was ist ihr Erfolgsrezept und was würdet ihr der Schweiz raten?
Ja, ich bin jetzt ein bisschen überfragt, konkret, um die Zahlen. Ich weiss es nicht, wie viele Jungpriester aktuell, Seminaristen, das aktuell studieren.
Ja, genau. Aber sie haben jedenfalls keine Probleme mit dem Nachwuchs, oder?
Ja, es ist überall gesagt worden, es könnten mehr Berufungen geben, es könnte mehr Priester haben. Von dem her denke ich, ja, das Land ist natürlich auch riesig gross. Es ist knapp 10-mal so gross wie die Schweiz. Und von dem her, auch wenn es bevölkerungsmässig knapp 7 oder 8 Millionen Bewohner hat, bräuchte es vielleicht im Verhältnis auch. Aber 90% Katholiken, dann hat es absolut gesehen schon mehr Katholiken als in der Schweiz. Aber ja, alle wären eigentlich froh, wenn sie mehr Priester hätten, weil es gibt zu wenig. Aber ich habe das Gefühl, sie machen da sehr viel, sie sind sehr engagiert, eben aus dem Bereich Chaco, vom Bischof Escobar, der dort ist. Er hat vor ein paar Jahren angefangen mit einem kleinen Seminar und vor einem Jahr haben dort 7 Seminaristen angefangen. Wo wir dort waren, sind es 3 gewesen. Aber die 3, die dort waren, haben mir einen guten Eindruck gemacht. Sie sind fröhlich gewesen, irgendwie entschlossen, überzeugt von dem, was sie dort machen. Und ich habe das Gefühl, doch, die haben gesagt, doch, das ist mein Weg. Und die möchten dann weitergehen. Und wir sind auch in Coronel Oviedo gewesen. Dort sind wir zum Beispiel mit im Bistumssitz zusammengetroffen, wo gerade alle Priester vom Bistum zusammengekommen sind, also fast alle. Das Treffen war. Und der Bischof hat dann voller Stolz gesagt, der Bischof Gavilan Velasquez hat dann voller Stolz gesagt, er sei der älteste Geistliche im ganzen Bistum. Alle seine Priester sind jünger als er. Und er ist 66 und das sagt schon einiges aus. Und wir sind dort mit denen am Mittagessen gewesen und es sind wirklich alles junge Männer gewesen, zum Teil jünger als ich. Und das ist schon sehr erfreulich gewesen und das zeigt auch, dass die Anstrengungen, die die Bischöfe machen, aber auch der Heilige Geist, der dort wirkt, dass es sehr erfolgreich ist. Generell muss man natürlich nicht vergessen, dass Lateinamerika oder auch Paraguay sehr junge Gesellschaften sind. Das heisst, im Vergleich zu Europa, wir, die eher überaltert sind, sind das natürlich junge Gesellschaften mit vielen Kindern. Wenn man dort in den Gottesdienst geht, wo Schulabschluss oder Schulanfang, dann kommen dort Eltern und dann kommen Geschwister die und dann lebt das, ist das laut und die Kinder rennen umeinander und ja, für unsere Verhältnisse chaotisch, aber für dort halt doch sehr lebendig und auch Ausdruck von Freude am Glauben, oder? Und man geht dort, also Kirche ist wirklich halt in der Gesellschaft stark verankert.
Und also eine Kirche ist also voll und dauert vielleicht auch länger als hier, eine heilige Messe?
Länger nicht, weil die Leute sind auch die können gerne die Kirche feiern, auch gerne, aber länger ist mir jetzt nicht aufgefallen, dass ja, aber wir singt gern und man hat Freude. Es ist halt ein bisschen lebendig, ein bisschen lauter, das schon. Und dort, ein Beispiel aus Tschore, wo wir gewesen sind, dort am Montagabend ist Abschluss gewesen, also Ferienbeginn und dann ist Schulabschluss gewesen. Die sind zuerst 2 Klassen sind dann dort gewesen und die Kirche ist pumpenvoll gewesen. Und dann haben wir dann gesagt, ja, also die Kirche ist ein bisschen zu klein und sie sind dann, das ist eines von den Projekten, die Kirche in Not sollte, möchte unterstützen, weil die Kirche in Tschore, das ist so ein regionales Gebiet im Bistum San Pedro. Und die Kirche ist einfach zu klein. Die Kirche ist schon vergrössert worden, aber es langt nicht, weil einfach viel Kind, viel Zuwanderung in den Ort Tschore, so ein bisschen das regionales Zentrum. Und sie planen jetzt eine massive, grössere Kirche, die nicht ganz billig ist. Aber die Kirche in Not prüft das gut, weil wir schon realisiert haben, dass es so nicht weitergehen kann. Ob es das ein Neubau muss sein oder einfach eine Vergrößerung der bestehenden Kirche, das ist noch in Diskussion. Und wir sind dann am Abend auch eingeladen worden vom Kirchenrat, wo es dann ein Grillfest organisiert hat. Nachdem so die offiziellen Dokumente erklärt worden sind, die Plan vom Architekt und die Finanzierung, wie das genau aussieht mit der Planung und so weiter, ist dann auch gefestet worden, ist dann gegessen worden, getrunken worden und auch getanzt. Und der Bischof war auch vor Ort gewesen. Der Bischof Pierre Chubinville, das ist ein Kanadier, Franco-Kanadier, der dort einige Jahre schon Bischof ist. und der auch sehr geschätzt wird. Er ist natürlich von seiner Art her ganz so eher europäisch, so ein bisschen ruhig und bedacht, aber das wird von den Leuten auch geschätzt, weil er genießt die Glaubwürdigkeit, wenn er etwas sagt, dann wird das auch gemacht und so. Das wird auch anerkannt, dass halt er einen anderen Charakter hat als Paraguayer selber. Und die Frage nach dem Tipp, wie das die katholische Kirche in der Schweiz kann, neues Feuer entfachen. Ich glaube, das ist schwierig. Ich meine, Paraguay ist eine Realität. Paraguay hat schöne Seiten vom Glauben, hat aber auch schwierige Situationen, wie wir schon gehört haben, wirtschaftlich. Und viel, was die Kirche dort macht, oder im sozialen Bereich, wo sie sich versucht einzubringen auf rechtlicher Ebene, dass der Staat die Gesetze auch einhaltet, wo bestehen, damit die Arbeiter nicht ausgenutzt werden. So Sachen muss natürlich die Kirche in der Schweiz nicht übernehmen, weil der Staat mehr oder weniger seine Verpflichtungen nachkommt und Gesetze auch eingehalten werden und es da sehr viele Instrumente gibt, vor allem im sozialtechnischen Bereich, die funktionieren. Und von dem her, ja, glaube ich, ist es immer schwierig, ein Land mit dem anderen zu vergleichen. Aber ich glaube, es gibt auch in der Schweiz viele gute Wege, wo man immer wieder sieht. Weltjugendtag kommt man spontan in Sinn. Oder auch Adorei, wo junge Leute sich engagieren und versuchen. Aber auch viele Pfarreien natürlich nicht zu vergessen, wo mit engagierten Seelsorger, Priester, Ordensleuten oder auch Laien, wo mit viel Überzeugung jedes Wochenende oder auch unter der Woche versuchen, etwas vorwärts zu bringen. Und ich glaube, nicht zuletzt kommt es auf uns jeden selber drauf an. Auch jeder, man darf nicht warten und sagen, ja, wir schauen jetzt auf Paraguay und sagen, ja, was machen die grossartig? Sondern man muss bei uns schauen und bei uns Sachen analysieren. Und es gibt auch, eben wie ich gesagt, eine ermutigende Beispiele, die uns hoffen lassen, dass auch da vielleicht der ein oder andere Funke überspringt und ein bisschen Lebendigkeit in die Kirche noch mehr reinkommt, ja.
Ganz herzlichen Dank, ja, für die starken Worte. Mir ist eigentlich durch den Kopf, als ich das da so ein bisschen, also als ich euch zugelassen habe, die Glaubwürdigkeit der Kirche in Paraguay. Also da, dass auch Bischöfe vielleicht mehr mit dem Volk verbunden sind und hier in der Schweiz sind halt vielleicht noch ganz viele andere Aufgaben auch haben und da dazu zu wenig kommen, um diese Aufgabe nach beim Volk sein können wahrzunehmen. Wie seht ihr das?
Ja, das ist eine spannende Frage. Ich würde sagen, natürlich kommt es auch auf Kultur drauf an. Ich meine, Tanz und Fest und so ein bisschen alleine schon das Wetter oder im Winter ist es dort immer noch tropisch warm. Im Sommer ist es dann also bis zu 45 Grad wird es warm. Und das ist ein anderes Klima und das spielt sich schon viel mehr von außen ab als bei uns. Und die Bischöfe, die sind auch meistens dann halt, also sehr oft dann einfach im Hemdli oder im T-Shirt und wenn man dann halt da über Land stundenlang mit dem Auto durch Urwald fährt und dann auch mit diesen armen Leuten zusammenkommt, die wirklich in einfachen Hütten leben, dann kann man auch nicht, so sagen wir mal, wie bei uns halt so ein bisschen pompös umeinander laufen. Das sieht natürlich anders aus, wenn man dann in der Hauptstadt ist, in Asunción. Dort ist es natürlich auch, dort ist auch die Gesellschaft eine andere, dort sind die grossen Sitze der grossen Firmen, dort sind Botschaften und so weiter. Das sieht anders aus, aber auf dem Land draussen ist es natürlich schon so, dass man mal muss so ein bisschen den Geruch oder so vom Land spüren und auch so das Funktionieren von den Leuten und auch ihre Schwierigkeiten und Probleme. Und wo wir auch in diesen Indianerdörfern gewesen sind, oder? Das ist, ich habe das Gefühl, dass die leben schon sehr, sehr bescheiden. Ich würde sagen, man könnte fast sagen, arm sogar. Obwohl ich jetzt nicht das Gefühl habe, die sind unglücklich. Die leben in dieser Gemeinschaft so. Und wo ich sie dann gefragt habe, die Leute dort, ja, weil wir sind im 10 oder im 11 dort gewesen und sind eigentlich, ganz viele Kinder sind umeinander gerannt, aber es sind auch Erwachsene. Männer, Frauen im besten Alter sind so unter Bäumen gewesen, im Schatten, haben dort irgendwie Fruchtsaft getrunken oder Mango gepflückt, wo gerade vom Baum abgehangen ist, haben dann die geschält und gegessen oder haben Volleyball gespielt und dann haben wir dann die gefragt, ja, was sie für den Lebensunterhalt machen, das ist gerade am Rio Paraguay gewesen Und dann haben sie darauf geantwortet, ja, wenn Touristen kommen, vor allem brasilianische Touristen, dann arbeiten sie. Aber das ist zwischen April und Oktober. Und wir sind im November dort gewesen. Und sie haben dann so, ich habe den Eindruck bekommen, ja, jetzt muss man nicht arbeiten. Man kann damit arbeiten im April. Und das ist natürlich auch eine Einstellung, oder, wo ich nicht möchte werden. Ist das gut oder schlecht? Ich habe das einfach zur Kenntnis genommen. Und natürlich, wenn man wenig schafft, dann, das weiss jeder von uns, dann kann man sich auch wenig leisten. Dementsprechend leben die auch sehr bescheiden. Und es war die Kirche in Not, wo ihnen Kapelle gebaut hat. Die Kapelle sind aber auch ganz einfach. Also nichts Pompöses. Es ist mehr eigentlich eine grössere Hütte mit dem Altar vorne dran, mit Kirchenbänken drin, aber einfach wo etwas, was sich nicht eigentlich gross vom Stil von diesen Indianerhütten unterscheidet. Weil das würde auch nicht passen, wenn man da irgendwie etwas, sagen wir mal, ja, zu modern oder zu pompös bauen würde, dann würde das irgendwie nicht dort reinpassen. Die Leute sind sehr froh gewesen, die haben das auch sehr danken, dass wir das ihnen finanziert haben, weil sie es das selber nicht hätten können machen. Sonst, zum Teil hat man den Gottesdienst müssen im Freien veranstalten, aber es regnet auch sehr häufig und wenn es dort regnet, regnet es sehr stark und sehr lang. Von dem her sind sie auch froh, weil in diesen Kapellen findet nicht nur Gottesdienst statt, häufig Wortgottesdienst, weil der Priester nicht immer dabei sein kann. Das sind dann Lokale als Indianer, die dann das leiten, so Katecheten, die dann vom Pfarrer instruiert worden sind, die dann das die ganze Pfarrei auch organisiert, wenn er nicht rum ist, die Leute aufbieten und auch Religionsunterricht den Kindern teilen. Und die machen das sehr schön und machen das auch gut und überzeugt. Und häufig auch in ihren Sprachen. Und darum eins von den Projekten von Kirche in Not ist auch, dass wir Kinderbibeln auf Guarani rausgegeben haben. Guarani ist die Sprache, die in Paraguay eigentlich am stärksten verbreitet ist. Es ist eine indianische Sprache, die aber auch von der Mehrheit der Leute gesprochen wird. Man sagt sogar, dass Guarani weiter verbreitet ist als Spanisch. Und dass es nicht einfach nur so gesagt ist, habe ich selber erlebt, als ich zu Nacht gegessen habe in San Lorenzo, wo der Polizeipräsident auch am Tisch gesessen ist. San Lorenzo ist eine grosse Stadt mit 50'000 Einwohnern oder noch mehr. Und er hat mir dann gesagt, ja, ich müsse ihn entschuldigen, weil sein Spanisch sei nicht so gut. Normalerweise rede er auf Guarani. Und das hat mich dann schon sehr erstaunt. Weil er ja jemand ist, der in der Gesellschaft schon eine höhere Position hat. Aber sich nicht schade ist, dass er auch das Guarani redet. Das ist wirklich sehr, sehr weit verbreitet. Und da hat man auch in Paraguay kein Problem damit. Das ist akzeptiert. Und
wie das Guarani tönt, da hören wir jetzt auch gerade noch ein Stück Musik. Und wenn wir dann noch mehr über die tatsächlichen Projekte von Kirche in Not in Paraguay hören.
Thank you.
Das war ein Stück Musik in Guarani. Das ist die Sprache, die sie dort reden. Eigentlich fast weiter verbreitet als Spanisch, haben wir gehört. Ja, so wollen wir gerne noch mal ein bisschen mehr hören über Projekt von Kirche in Not. Also wir haben gehört, ihr habt die Bibel eben in die Sprache Guarani übersetzt. Übersetzen lassen. Und dann wäre ein neues eventuelles Projekt in Chore, in diesem Städtli oder Dörfli, wo die Kirche aus allen Nähten platzt, wirklich eine grössere Kirche zu bauen. Was gibt es denn da schon für andere Projekte? Und es tut mir leid, an dieser Stelle muss ich auch sagen, dass wir eben heute neue Telefone bekommen und dass ihr euch in dieser Sendung leider nicht könnt einbringen könnt. Ja, aber ich gebe das Wort gerne wieder euch. Ivo Schürmann.
Genau, wie wir gehört haben, der neue Kirchenbau in Chore geplant und dann Kinderbibel auf Spanisch und Guarani haben wir bei Kirche in Not. Und es gibt auch immer wieder neue Sprachen, wo Kirche in Not die Kinderbibel übersetzen. Mittlerweile sind wir über 188 Sprachen angelangt, aber es gibt noch viel zu machen. Und in Paraguay konkret, wie wir gehört haben, bei den Indianern gemeint, haben wir Kapellen gebaut. Also es waren drei verschiedene Dörfer gewesen, wo es drei verschiedene Kapellen dann gegeben hat, wo wir finanziert haben. Aber das geht natürlich weiter. Kirchenrenovationen, Kapellen, vor allem im Chaco-Gebiet, in dem Savannen-Urwald. Dort sind wir auch Kirchen anschauen, wo, oder sagen wir, so Kapellen, die aber sehr einfach sind, einfach aus Holz. Und wo, ja, wo die Leute, wo zum Teil auch die Dörfer wachsen, wo einfach die heutigen Anforderungen nicht mehr langen, weil sie einfach zu klein sind. Vor allem auch, weil dort nicht nur Gottesdienste durchgeführt werden, die Kirchen und Kapellen dienen dann gleichzeitig noch zum Religionsunterricht, zu verschiedenen Aktivitäten oder auch wenn sonst in der Kirche, wenn es Treffen gibt oder so, dann findet das häufig dann auch in diesen Kapellen statt. Wenn das einfach nur ein halber Raum ist, wo offen ist und die Hälfte von der Bank dann entdeckt ist, dann ist das vielleicht vor 10 Jahren ist das gut gewesen, aber heute, wenn wirklich wenn es viele Kinder gibt und auch Leute vom Land wirklich in die Dörfer kommen, dann lange das nicht. Von dem her werden in den nächsten Jahren sehr viele Investitionen nötig sein, dass die Kirche könnt erneuert werden, gebaut werden und vergrößert werden. Es ist ja nie so, dass Kirche in Not immer ein ganzes oder meistens ein ganzes Projekt unterstützt, sondern wir versuchen immer auch die Lokalbevölkerung können zu mobilisieren, zu motivieren, dass sie auch einen Teil zahlen. Aber wir anerkennen, dass es oft sehr schwierig ist, dass sie alles alleine können stemmen. Darum tun wir dort auch sehr gerne helfen. Und das ist auch dort nötig, wo der Glaube wächst, wo der Glaube fruchtbar ist und viel Positives trägt. Und dort sehen wir die Notwendigkeit, dass das nötig ist. Weiter gibt es Unterstützung von Seminaristen. Häufig sind das auch Leute, also junge Männer oder auch Ordensschwestern, wo der Beruf, wo der Weg möchte einschlagen für die Priesterausbildung, wo einfach von den Heimen aus keine finanziellen Mittel haben. Und der Betrieb von einem Seminar ist nicht gratis. Es braucht Infrastruktur, es braucht Schlafräume, es braucht Lehrer, Essen und so weiter. Und häufig aber auch, dort in Fuerto Olimpo, wo wir waren, bei diesem kleinen Seminar, hat die Kirche in Not den Schlafraum, die sanitären Anlagen neu bauen. Und das sieht wirklich sehr schön aus. Es ist einfach, natürlich, aber sehr schön und es wird auch sehr gut gepflegt. Es wird regelmäßig geputzt, dass es für lange Zeiten kann genutzt werden und erhalten bleibt. Und wir sind von Kirche in Not wirklich der Meinung, wenn jemand möchte sich berufen fühlt zum Priester, oder auch für den Weg als Klosterfrau, als Ordensschwester, dann soll man den Weg ermöglichen. Es soll nicht an den finanziellen Hürden scheitern, dass das nicht passieren kann. Darum sind wir wirklich sehr daran interessiert und tun das wirklich stark unterstützen, dass jeder, der das möchte, wäre, dass wir das dort unterstützen. Natürlich sind den Bischof verantwortlich für die Ausbildung, aber wir tun sie möglichst unterstützen dabei. Weiter wichtig auch für Priester vor Ort, weil sie ja keine Kirchensteuern haben, sind Messstipendien. Bei Kirche in Not kann man Messen lesen lassen und das wird dann an bedürftige Priester weitergeleitet. Die Bischöfe kommen, gelangen an uns und verlangen die Messstipendien, die sie dann ihren Priestern, die halt oft die Orte sind, wo die Leute völlig mittellos sind, arm sind, wo dann von denen sich finanzieren und leben durch die Messstipendien, die die Kirche noch zur Verfügung stellt. Weiter auch Unterstützung von Ordensschwestern. Wir haben Ordensschwestern getroffen von Pedro Juan Caballero. Sie arbeiten mit den Indios. Und eine Schwester möchte sich ausbilden lassen zu Psychologie studieren. Jetzt im ersten Moment kann man sich natürlich fragen, Psychologie, Theologie, wo spielt da Kirche in Not eine Rolle? Und das ist, haben wir der Ordensschwester viele Fragen gestellt und sie hat gesagt, ja, viele von den Indios sind psychisch angeschlagen, die sind ausgenutzt worden, zum Teil Frauen auch sexuell missbraucht und auch Mobbing bei der Arbeit und so weiter. Und die haben es wirklich nicht einfach, wenn sie möchten, aus dem Dorf rausgehen und in die normale Gesellschaft reinkommen. Rechtlich ist es alles kein Problem, aber alleine, weil sie Indios sind, erfahren sie Ablehnung. Und sie haben gesagt, dass sehr viele Leute im Argen, im seelischen Bereich, natürlich sehr Seelsorge machen sie schon, ist sehr wichtig. Aber die eine Schwester hat gesagt, es braucht auch psychologische Hilfe und sie möchte sich da weiterbilden und wir können das prüfen, ob das möglich ist, ob wir das machen können. Kirchen hat auch Grundsätze mit, können nicht alles unterstützen, was gut und wichtig ist, weil wir haben auch eine Liste, wo unsere Hilfe eigentlich, wo wir uns daran halten müssen, was möglich ist. Und wichtig ist auch Fahrzeughilfe, weil ich habe selber erlebt, wenn es regnet in dem Chaco, dann kann man nicht mit einem kleinen Fiat rumfahren, weil die Strassen sind nicht asphaltiert, das ist einfach so gerodeter Wald. Es ist zwar mit Planen, mit so Raupenfahrzeugen ist es platt gemacht worden. Und wenn es trocken ist, ist es auch kein Problem. Können wir auch mit einem kleinen Auto durchfahren. Sobald es aber regnet, wird es so, die sagen dann Carbon. Es wird so wie Seife. Man rutscht dann. Und der Fahrer, der mit dem Auto fährt, ist ein grosser 4x4 Toyota gewesen. Der tut dann eigentlich so mit dem Lenkrad nach links und rechts schwenken. Der fährt mit 80 oder 100 Kilometer. Und ich bin dann im Auto reingesessen und ich habe zu meinen Kirchen-Not-Kollegen gesagt, ist euch Kür? Und die haben auch so ein bisschen Biberen gehabt, wo dann der Fahrer mit 80 bis 100 links, rechts geschwenkt ist, durch den Urwald gefahren ist. Und ich habe dann den Mut gehabt, ihn zu fragen. Ich habe gesagt, Entschuldigung, aber ist das sicher? Müssen wir nicht anhalten und warten, bis der Regen vorbei ist? Und er hat dann gesagt, nein, keine Sorge, ich mache das schon seit vielen Jahren und ich bin absolut sicher und euch wird nichts passieren. Und er hat recht behalten, wir sind sicher angekommen durch die schmierige Unterlage. Er hat aber auch gesagt, jemand, der das nicht kennt, das ist absolut tödlich, wenn man dort fahren würde. Also Touristen wird abgeraten, das muss man wirklich lernen, das ist Kunst. Aber dafür braucht es auch gute Auto und die Kirche in Not tut auch Auto finanzieren. Gute Auto, die 4x4 Antrieb haben, wo können unter diesen schwierigen Bedingungen funktionieren und die Leute sicher von A nach B bringen, häufig natürlich Priester. Und ein anderes Projekt, wo wir gesehen haben, wo vielleicht realisiert wird, ist ein Boot auf dem Rio Paraguay, weil der Pater dort, der Pater Amandino, der muss mit dem Boot in die Indianerdörfer bei Carmelo Peralta. Ich kann mit dem Auto dort hin und den Katechet muss ich einmal abholen und dann ihn dort hinbringen. Das ist irgendwie noch lustig, noch idyllisch, noch abenteuerlich, aber ist natürlich auch mit Strapazen und nicht immer ganz ungefährlich. Auf dem Boot, darum ist es auch wichtig, wir haben dann auch gesagt, ja, vielleicht ist es zu prüfen, ob er nicht ein besseres Boot braucht, damit er auch sicher dann seine Aufgaben als Seelsorger wahrnehmen kann. Und bei dieser Gelegenheit möchte ich Sie noch darauf hinweisen, wenn Sie Fragen haben zu Paraguay oder zur Kirche in Not ganz allgemein, könnten Sie anrufen unter 041 410 46 70. Das ist die Telefonnummer von Kirche in Not vom Büro in Luzern. Oder auch die Homepage, wo Sie weitere Projekte finden von Kirchennot in Paraguay oder in anderen Ländern in Südamerika. Die Homepage ist www.kirche-in-not.ch.
Ganz herzlichen Dank, seid ihr zu Gast gewesen, Ivo Schürmann, und haben wir jetzt mehr über das Land Paraguay erfahren und auch, was Kirchennot dort alles für Aktivitäten, Projekte hat. Wie gesagt, also ihr könnt Der Hinweis zu dieser Sendung auf unserer Homepage gesehen, da seht ihr noch Bilder von seiner Reise und dort sind auch alle Angaben nochmal zu Kirche in Not. Falls ihr zum Beispiel auch möchtet Messstipendien lesen lassen, dann könnt ihr euch bei Kirche in Not melden und findet den Hinweis auf unserer Webseite www.radiomaria.ch zu dieser Sendung. Ja, dann wünschen wir euch weiterhin Gottes Segen für eure gute Arbeit und alles Gute. Herzlichen Dank, Ivo Schürmann.